Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Heute mal wieder mit Rudi Arnold. Hallo. Und bei mir zu Gast ist Fietz Michael Kremitz. Und er ist Performance-Musiker, Klangforscher und Zen-Flötenspieler. Macht natürlich noch eine ganze Reihe mehr, aber dazu später. Ja. Ja, hallo Michael. Oder Fietz. Wie soll
Fietz
ich
ist gut, alle Fietz. Nennen mich Fietz.
Also,
vielen Dank.
Also Fietz. Fangen wir mal mit meiner üblichen Vorstellungsrunde an, wenn du so ein bisschen mal erzählst, wie bist du eigentlich so in diese Musikschiene gekommen? Wann hat das alles angefangen?
Angefangen vor circa 20 Jahren, plus minus. Ich habe schon sehr früh mich für Musik interessiert, auch über meine Eltern, die auch eher experimentelle, psychedelische Hippie-Musik gehört haben. Und ich habe damals schon auch eher nicht so die gängigen Hitparaden-Sounds gehört und bin dann eigentlich so über New Wave dann zu experimenteller Musik gekommen, habe viele Konzerte selber auch veranstaltet, damals noch in Wangen im Jugendzentrum Tonne, wir hatten da auch damals viele bekannte Bands und irgendwann wollte ich praktisch selber auf die Bühne und habe dann eben angefangen mit Klangcollagen, eher noch elektronische Sachen. Auch experimentell, brachial, auch Ambience, ganz verschieden. Und im Laufe der Jahre sind dann einfach auch akustische Instrumente dazugekommen, wie eben wie Didgeridoo, Klanginstallationen, eben auch verschiedene Flöten. Und jetzt so die letzten Jahre bin ich mehr und mehr ins Akustische gekommen. Habe dann eben auch vor 16 Jahren mit Zen-Meditation angefangen. Übers Yoga bin ich zu Zen gekommen. Habe dann eben diese japanische Zen-Flöte kennengelernt, die Shakuhachi, und habe dann da mich mit der traditionellen Musik beschäftigt und gelernt bei einem Shakuhachi-Meister. Heutzutage benutze ich die Flöte eben auch für meine anderen Performances-Projekte wie Theatermusik oder auch Performances mit Malern, Tänzern oder auch Solo-Sachen. Genau, das ist mal so ein kurzer Überblick, was so passiert ist. Ich mache CDs, verschiedene CDs mit verschiedenen Musikern und eben auch Theatermusik an verschiedenen Theatern, habe auch hier schon in Ulm eine Zeit lang Theatermusik gemacht und bin nach wie vor auf der Suche nach irgendwelchen Klangräumen, Klangstrukturen, die einfach nicht so gängig sind, nicht so auch im Mainstream sind. Genau, das ist nach wie vor mein Weg und da können wir heute gerne ein bisschen drüber reden und auch hören.
Super, eine Frage, ein Begriff ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, so nur der Spur nach weiß ich das aber nicht wirklich, Ambient. Kannst du mir das ein bisschen erklären, wenn man das so einschätzen kann? Heißt, hat das was mit der Umgebung zu tun, Geräuschen oder
ja, Ambiente, also, ja, wenn ich. Also Ambient Sound, Brian Eno hat ja in den 70er Jahren schon maßgeblich dann gearbeitet, sind einfach ganz ruhige, flächige Sounds, die einfach so auch die Umgebung mit einschließen. Es können Geräusche sein, es können Klangquellen sein, es können menschliche Geräusche sein oder auch ganz ruhige Soundscapes. Es ist eher so, um selber in die Ruhe zu kommen, um einfach zuzuhören. Also es eignet sich jetzt nicht unbedingt zum Abwaschen oder zum Sport machen. Es ist auch eigentlich auch keine Meditationsmusik oder irgendwie hat auch nichts mit Wellness zu tun. Es geht eher um so ganz abstrakte, ruhige Klangräume zu schaffen, Klangstrukturen, um einfach so ins Hören zu kommen, um vielleicht auch so vom Inneren einen anderen Level zu kommen, in sich reinzuhören. Ambient kann aber auch sein, im Wald zu liegen, die Vögel hören, den Wind rauschen. Also wenn verschiedene Geräusche praktisch ineinander einfließen, also im Wald liegen, kann genauso Ambient sein, wie jetzt einfach eine Ambient-CD anzuhören oder so.
Ja, ein ganz wesentliches Thema, das hast du ja vorher schon angesprochen, was dich ja in letzter Zeit sehr geprägt hat, die Shakuhachi. Ich muss mir das jetzt angewöhnen, das richtig auszusprechen. Eigentlich sollte ich es wissen, aber oder auch Zen-Flöte, wie du sie genannt hast. Und damit ihr draußen mal so ein bisschen eine Vorstellung kriegt, wie die Shakuhachi klingt, hat der Fietz ein Stück ausgesucht. Ich hoffe, du spielen wir jetzt einfach und nachher.
Soll ich noch was dazu sagen? Oder?
Wenn du jetzt schon was sagen willst oder nachher Musical.
Also was wir jetzt hören ist Yamagoe, das ist ein traditionelles Stück aus dem Zen-Buddhismus, circa 200 Jahre alt. Es ist ein recht dynamisches, kraftvolles Honkyoku nennt sich das, also ein Urstück aus dem Zen-Buddhismus. Die meisten Stücke sind eher ruhig und langsam. Dieses ist jetzt recht kraftvoll und auch ein bisschen dynamisch, dass man jetzt einfach mal so einen Eindruck kriegt von dieser Shakuhachi.
Ja, Fritz, das hat sich ganz super schön für mich angehört und mich würde jetzt einfach mal so ein bisschen etwas zur Entstehung dieser Aufnahme interessieren. Also wo ist das aufgenommen und so ein paar Dinge einfach dazu.
Gut, also aufgenommen habe ich das 2012 in Japan, in Koyasan. Koyasan ist ein kleines Dorf im Gebirge. Das ist so eine Tempeluniversität, Stadt von Kobudaishi. Da war ich ein paar Tage. Oder wir. Wir haben damals das World Shakuhachi Festival besucht in Kyoto. Das heißt, alle vier Jahre gibt es ein großes Treffen weltweit von allen Shakuhachi-Spielern. 2012 war es eben in Japan. Und ich habe dann, wo wir in dem Tempel gelebt haben, bin ich immer wieder in die Tempelhalle und habe da einfach mit meinem Zoom, habe ich hingelegt und habe einfach gespielt. Mehrmals am Tag, mal abends, mal nachts und habe dann einfach eine große Bandbreite an Aufnahmen gehabt und habe dann praktisch dann hier zu Hause so die mir am besten gefallen haben ausgesucht und das kam dann eben auf die CD drauf. Die Shakuhachi an sich ist eine Bambusflöte aus Madaka-Bambus und die Zen-Mönche der Fuki-Sekte haben die Flöte also nicht benutzt, um Musik zu machen, sondern um ihren Atem hörbar zu machen. Das heißt, sie sind gesessen und haben durch die Flöte geatmet. Das hat schon vor ein paar hundert Jahren angefangen. Es gab dann verschiedene Klöster in Japan, wo eben diese Shakuhachi als Meditationsinstrument praktiziert wurde. Und im Laufe der Jahrhunderte sind dann eben diese ruhigen meditativen Stücke entstanden, Honkyukus. Die sind dann auch notiert worden. Es gibt eine eigene Notenschrift. Es gibt so circa 70 Honkyukus. Und es ist einfach ein... auch ein Zen-Weg innerhalb vom Zen-Buddhismus, der einfach Atmung, Musik und eben auch Meditation verbindet. Und ich habe ja davor schon verschiedene andere Flöten gespielt, wo ich noch so ein bisschen indische Sachen gemacht habe, aber wo ich dann über Zen auf die Zen-Flöte, auf die Shakuhachi gestoßen bin, war es sofort klar. Mhm. Das ist es. Ich habe es jetzt seit 14 Jahren spiele ich fast jeden Tag. Alle anderen Flöten, die Bansuris oder Querflöten, die verstauben alle bei mir. Also das ist wirklich, das hat mich gepackt. Das ist wie eine Sucht. Das ist eine schöne Sucht. Ich habe schon einige ausprobiert. Und das ist einfach, ja, es erfüllt. Es erfüllt. Das ist wahnsinnig schwer. Man muss da wirklich mit dem Herzblut rangehen. Und ja, je mehr man spielt und mehr man sich vertieft, man hört es. Also die Entwicklung ist hörbar.
Ja. Vielleicht für euch draußen so eine kleine Geschichte. Ich habe vorher, während die Musik lief, den Fitz gefragt, dass da so ein tolles Echo war, dass man da irgendwie, wo es mal so kurz ruhig war, so die letzten paar Noten, sage ich jetzt mal, nochmal gehört hat. Und Fitz, das war gar nicht so, das war gar kein Echo.
Nein, das war kein Echo, es ist wirklich die reine Aufnahme, die so entstanden ist damals. Das Tolle an dieser Flöte ist einfach, das hat kein Mundstück wie eine Blockflöte oder so, also, sondern ich blase direkt auf eine Kante drauf und kann dadurch einfach im Augenblick die Klangfarbe verändern. Ich kann leise, ich kann laut spielen, ich kann fein spielen, ich kann rauschig spielen. Und das ist eben das Tolle dran. Bei einer Blockflöte oder so, da blase ich rein und der Ton steht eben über dieses Mundstück. Und bei diesen Kerbflöten, es gibt auch in anderen Kulturen Kerbflöten, bei der Shakuhachi ist es ganz prägnant. Das ist eben das Tolle dran, dass ich im Augenblick da wirklich unglaublichen Einfluss drauf habe. Das kommt so nach der Stimme, ist die Shakuhachi so eins der Instrumente, wo man wirklich im Augenblick einfach noch variieren kann.
Ja. Also Kerbflöte, das heißt, da ist also, wenn ich mir das so vorstellen möchte, also so anblasen ohne Mundstück ist es vielleicht aufs Erste wie eine Flasche, sage ich jetzt mal. Aber es ist keine Flasche, sondern dann ist vorne noch was Abgeschrägtes.
Genau, also ich habe auch eine hier, eine Bambusflöte.
Und die Abschrägung, das beschreibe ich jetzt, die ist also nicht nach innen, sondern nach außen ist es abgeschrägt. Genau. So. Das ist ungefähr, sage ich mal, so drei Viertel ist so eine Rundung und dann am restlichen Viertel so eine Abschrägung nach unten, außen. Und dann hat die Shakuhachi vorne vier Löcher und hinten hat sie eines.
Genau, praktisch pentatonisch gestimmt. Also
fünf, ja, genau. So wie die schwarzen Tasten am Klavier.
Genau. Also wenn ich mal so einfach das pentatonische spiele. Du siehst auch, wie ich die hier ansetze.
Ja, ja,
Die Unterlippe geht in die Öffnung rein und der,
das ist interessant. Also genau, die Kerbe ist also nach oben. Das ist nicht, wenn man sind. Ich denke, dass das
genau, wenn ich jetzt praktisch hier so ansetze. Und Shakuhachi ist eben nicht nur die Löcher auf und zu machen, sondern Shakuhachi lebt eigentlich davon, dass ich meinen Kopf bewege, dass ich die Lippen bewege, atme, dass ich mit den Fingern Schattierungen mache, Schläge mache, solche Sachen. Also wenn ich jetzt nur einfach die Löcher auf und zu mache, klingt das ungefähr so. Wenn ich jetzt ein bisschen diese japanische Shakuhachi-Technik mit reinbringe, dann kann man da eben variieren. Und ich kann eben unglaublich leicht, also ich kann rauschig werden. Ich kann leise und fein werden. Bis in die Stille rein.
Ja.
Das war jetzt noch ein kurzer Überblick.
Ja,
so.
Ja,
es ist einfach sehr umfangreich, was also an Klängen da möglich ist.
Ja. Ich habe da heute Morgen gelesen, wenn ich so nebenher irgendwelche, wenn man so Aufsichten, solche Sachen hat, mal so ein bisschen was über die Shakuhachi gelesen. Da stand unter anderem drin, man kann einen und denselben Ton, wenn ich den jetzt mal nur von der Tonhöhe definiere, mit verschiedenen Griffen spielen und dann klingt er jedes Mal anders.
Genau, also das ist eben auch so eine Möglichkeit, zum Beispiel, die haben ja verschiedene Namen, das Ro, das wäre einfach praktisch ein D in der unteren Oktave. Und jetzt springe ich einmal hoch, also überblasen wie bei anderen Flöten auch. Das heißt, ich habe alle Finger sind auf den Löchern. Mhm. Und jetzt spiele ich den gleichen Ton, praktisch mit einer anderen Grifftechnik, das klingt dann praktisch so. Jetzt nochmal alle Löcher zu.
Ah ja.
Es ist der gleiche Ton, aber hat eine andere Klangfarbe.
Ja, ja. Ja.
Und dadurch kann man noch mehr variieren. Und es gibt auch Stücke, da sind dann beide Töne drin, aber in verschiedenen Grifftechniken. Und dann klingt es einfach anders. Anders wie gewöhnlich so im Westlichen halt diese Klang- oder Musikstücke sind.
Was hat dich jetzt eigentlich, also ein bisschen hast du ja schon beantwortet, aber was hat dich jetzt eigentlich so an der Shakuhachi gepackt? Weil du hast ja gerade gesagt, das ist ja regelrechte Sucht. Ich denke, wenn du nachher wieder runterfährst, du wohnst zwischen Wangen und Isny.
Genau, im Allgäu, im Argenbühl, zwischen Wangen und Isny.
Ja. Du wirst dann heute Abend das Ding wieder auspacken.
Ja, natürlich. Also ich spiele jeden Morgen, stehe um 5 auf, mache da so ein bisschen meine Übungen, Meditation und dann spiele ich einfach. Und es hat einfach diese, wie ich schon gesagt habe, diese Verbindung aus Meditation und Atmung und Musik. Das tut einfach, man kann so einfach in sich reisen, in sich spüren und man nimmt sich einfach ganz anders wahr, wie wenn ich jetzt andere Dinge tue. Ich meine, es gibt verschiedene Arten der Meditation oder auch des Musikmachens. Und es ist natürlich auch sehr individuell, aber dadurch, da ich fasziniert war vom Zen-Weg, von der Zen-Meditation, von dem ganzen Zen-Gedanken, auch in den Zen-Künsten so, und eben auch das Musikalische, was ich so mache, war das einfach wie so eine Offenbarung. Also erstens diese traditionelle Zen-Musik, die einfach wunderschön ist. Aber eben auch, ich benutze die Flöte für Performances mit Budo-Tänzern oder für Tanz-Performances oder auch Solo-Performances. Und dadurch, dass sie so variabel ist, kann man viel damit machen. Also auch sehr schräg, sehr experimentell, auch teilweise richtig fiese Sounds machen. Man kann wieder ganz leise, fein werden. Man kann im Wasser damit spielen, man kann unter Wasser spielen, dass es blubbert und macht. Und man kann Wasser reinsaugen und es rauslaufen lassen. Also man kann einfach auch viel Blödsinn damit machen. Also es ist einfach spannend. Man entdeckt immer wieder auch neue Sachen. Also auch nur reinpusten und ein bisschen drüber streichen, wie.
Ah ja, da kommt.
Der Bambus klingt halt einfach schön.
Ja, ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, der Wind geht drüber, irgendwo fallen dann Regentropfen runter. Also, mal klar, ich assoziiere dann halt auch immer was mit so solchen Sachen. Das heißt, man kann, also, du hast ja vorher Ambient genannt, das heißt also so ein bisschen hat es auch was
Ambient. Da ist es einfach, ja, wenn ich dann auch so Konzerte mache, teilweise bereite ich so Ambient-Flächen vor, so ganz ruhige Sounds. Und dazu einfach Shakuhachi, ist einfach wunderschön. Oder ich habe Bauinstallationen, wo Wasser aus einem Behältnis raustropft in ein anderes Behältnis rein. Das tropft dann so 6, 7, 8 Minuten und dazu Shakuhachi spielen. Das ergänzt sich einfach wunderbar. Mhm. Und auch in den Honkyo-Kurs, in der traditionellen Musik aus dem Zen-Buddhismus, da gibt es dann auch ganz explizite Anweisungen. Zum Beispiel Sasabuki steht daneben, neben diesen Kalligrafien, dieser Note. Sasabuki heißt das Rauschen des Bambuswaldes. Und das heißt, ich muss praktisch das Rauschen des Bambuswaldes imitieren. So. Und so.
Ja, und irgendwann kommt er gerade nicht
raus. Genau.
Ja. Ja. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, damit es zumindest für dich selber, sag ich jetzt mal, akzeptabel oder gut war? Ich meine, andere hätten vielleicht schon früher gesagt, ja, super, wie du das machst, aber man muss ja selber auch zufrieden sein. Wie lange hat das gedauert?
Das hat schon sehr zufrieden. Das ist immer so eine Mischung aus.
Ja, also relativ. Mir fällt jetzt kein besserer Eindruck.
Das hat schon, würde ich mal sagen, bis man auch die Flöte einigermaßen, auch die Grifftechnik, die ganzen Kopfbewegungen, dass es mal so ein bisschen japanisch klingt, dauert es, wenn man jetzt übt täglich schon 3, 4 Jahre, bis man so dann auch, man spielt ja nicht gleich die japanische Zen-Musik, sondern es ist ja ein langer Vorlauf, diese Grundbasisarbeit, wie allem Japanischen, ob in der Kampftechnik ewig die Matte hoch und runter oder in der Kalligrafie, immer diese Grundübungen und auch in der Shakuhachi viel, viel Grundarbeit, Basisarbeit. Aber so nach 3, 4 Jahren kann man dann wirklich auch so die ersten Honkyo-Kus, die noch einfach sind, aber so richtig dann auch spielen, dass man zumindest erkennt, dass es Shakuhachi ist. Aber es ist immer schwer, aber es ist auch immer schön. Also das ist auch jetzt nach 13, 14 Jahren ist der Weg noch sehr, sehr lange. Und aber ich freue mich drauf, das ist gut. Also es macht einfach immer, es ist immer eine Herausforderung und macht Spaß. Also es ist gut.
Ja, ja, sollen wir vielleicht noch ein Stück hören? Hast du noch was?
Ich hätte doch.
Wir können hier noch was anderes einstellen. Das ist
eine Eigenkomposition habe ich noch.
Super, ja, mach mal. Welches ist das?
Das wäre die Nummer 6 dann.
Okay, also.
Okay. Das wäre. Japanische, der Titel ist Mitsubashi, das ist die Biene und das Stück heißt Der Klang der Bienen, weil wir haben Bienen bei uns auf dem Hof und ich habe einfach mal ein Stück komponiert für unsere Bienen. Können wir mal kurz reinhören. Am Anfang hört man, glaube ich, auch Bienen.
Mm-hmm.
der Klang der Bienen auf der Shakuhachi der Zen-Flöte gespielt von Fietz Michael Krimitz, der ist heute zu Gast hier. Und ich habe jetzt diese CD vor mir liegend, aus der wir jetzt zwei Stücke gehört haben. Das erste wurde ja in einem Kloster in Japan aufgenommen, war ein traditionelles Stück. Und jetzt, das war ja, wie er gesagt hat, eine Eigenkomposition. Was ganz interessant ist, wenn man auf die CD-Hülle guckt, dann ist vorne so ein Bild, konzentrische Kreise auf den ersten Blick, sehr bunt, aber eine sehr schöne Struktur. Und ich erinnere mich an eine Sendung, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr so exakt, auf Arte lief der mal, oder lief die Sendung, die hieß Die wundervolle Welt der Töne. Und da ging es unter anderem um Kymatik. Also das ist so eine, ja, erklärst du es vielleicht selber, weil es hat tatsächlich, wie der Fietz mir erzählt hat, dieses Cover von der CD, was mit Kymatik, mit solchen Wasserbildern, solche Dinge zu tun.
Genau, also es geht darum, um Schwingungen, um Wellenbewegungen, die das Wasser einfach sichtbar macht. Das Bild, was auf dieser CD zu sehen ist, ist ein Wasserklangbild. Das hat fotografiert Alexander Lauterwasser, der seit vielen, vielen Jahren Kymatikforschung betreibt, der sehr, sehr schöne Bücher veröffentlicht hat über Wasserklangbilder. Und ich habe ihn eben kennengelernt vor einigen Jahren auf Schloss Glarisack bei einem Konzert. Da haben wir zusammen zum ersten Mal gespielt. Das ist praktisch das so, er nimmt die Instrumente, oder für diese Aufnahmen war ich dann auch bei ihm im Studio in Überlingen am Bodensee. Die Musik wird in ein Mikrofon gespielt, in dem Fall die Shakuhachi, und er leitet das in den Schallumwandler um, den er Alexander Lauterwasser gebaut hat. Der wiederum bringt eine Wasserschale in Schwingung, die auf einem Unterlage steht. Die Unterlage kommt eben in Schwingung. Das Wasser fängt an, sich zu bewegen, und dann kann man das von oben abfilmen oder abfotografieren, und das macht praktisch jetzt nicht die Musik sichtbar, sondern das ist die Antwort des Wassers auf die Musik oder auf die Klänge oder auf die Schwingung. Und da kann man von oben verschieden beleuchten, auch verschiedenfarbig, und dann gibt es einfach unglaublich spannende Strukturen, die eben diese Bewegungen sichtbar machen. Wenn man es filmt, kann man das ganz schön sehen. Gibt es auch auf YouTube oder auf meiner Website gibt es da Filme zu sehen von Live-Konzerten, oder auch auf der Website von Alexander Lauterwasser gibt es wunderschöne Aufnahmen. Er hat auch mit anderen Musikern zusammengearbeitet, mit Markus Stockhausen erst letztlich, hat ein Konzert gehabt und auch benutzt aber auch andere Klangquellen, unter anderem auch reine Sinuswellen oder verschiebte Frequenzen, und die werden dann abfotografiert, und das Unglaubliche ist dann, dass dann Strukturen und Schwingungsmuster entstehen, die dann sehr, sehr große Ähnlichkeiten haben mit Pflanzenblüten oder auch anderen Formen in der Natur. Also die Kymatikforschung geht einfach auf den Ursprung zurück, auf so diese Grundschwingungsmuster, die in der Schöpfung einfach fortkommen, die im Wasser zu sehen sind, in Pflanzen zu sehen sind, in Wolkenstrukturen sind, also alles so, was in Bewegung ist, was Schwingung hat. Und die Forschung geht in die Richtung, dass ein bestimmte Grundschwingung einfach vorhanden ist. Und wenn die richtige Schwingung hat, kann einfach auch Leben entstehen, Formationen entstehen, Neues entstehen auch, und das ist immer diese Grundladung, diese Schwingungen auch. Das ist eine ganz spannende Sache. Ja. Also wer sich da interessiert, kann ich das nur empfehlen, sich da mal in die Arbeiten von Alexander Lauterwasser reinzuarbeiten.
Dann geht auch ein Stück weit um so Resonanzgeschichten.
Genau.
Ich kann mich noch an meinen Physikunterricht erinnern. Das ist leider ist das ja in den Lehrplänen jetzt nicht mehr drin, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und da haben wir so was eher Einfaches im Vergleich zu diesen Kymatik-Sachen. Klangische Klangfiguren waren das.
Genau.
Weiß ich sogar noch, wie das funktioniert. Das war so eine Metallplatte damals. Also was hat denn der? So eine quadratische, und da war irgendwelches Salz oder sowas drauf.
Quarzsand, ja.
Und dann hat man mit dem Bogen gestrichen.
Genau.
Dann hat es so irgendwelche dann bei einer bestimmten Frequenz, sage ich jetzt mal, zum Muster gegeben. Und wenn man dann, sagen wir, in die Quinte gegangen ist, dann hat es anders ausgehen. Und dazwischen war immer nichts. Ja, sondern das hat dann immer so, das hat auch so ein bisschen was mit zu tun.
Geht auch in die Richtung, ganz klar. Mhm. Also ab bestimmten Frequenzen entstehen einfach unglaublich schöne Schwingungsmuster. Ja.
Mhm. Und du hast es ja schon erwähnt, vom Alexander Lauterwasser gibt es auch ganz fantastische Fotobücher.
Ja, also, und er beschreibt es auch wunderbar, eben jetzt nicht nur aus der rein wissenschaftlichen Sicht, sondern auch aus der Mythologie heraus, also von den alten Kulturen, ob Indien oder so, eben diese spirituellen Urwissen auch, diese Themen, auch Welt des Klang oder so. Das ist wirklich sehr spannend. Da kann man jetzt hier nicht so weit ausholen, aber Also für alle, die sich einfach für Musik, für Schwingungen, für diese Sachen interessieren, ist das wirklich eine Bereicherung.
Ja, jetzt haben wir gerade das Wasser angesprochen und es war jetzt wirklich Zufall, er hat das Instrument mitgebracht. Ich habe ihn auch gebeten, ein paar Instrumente mitzubringen, aber jetzt ist wirklich ein Blick auf das Waterphone. Ist das so richtig ausgesprochen?
Ja, genau, Waterphone.
Auf das Waterphone gefallen. Ja. Erklär's mal so ein bisschen was zu diesem Teil. Meine Leute, die regelmäßig die Plattform hören, die haben ja vielleicht mal, der Reinhard Köhler war mal vor einiger Zeit bei mir, der hat auch so einen Timer mitgebracht.
Ah ja. Soll ich es beschreiben oder magst du beschreiben?
Ja, nein, mach ruhig.
Genau, es sind praktisch zwei Messing-Halbrundungen, die aufeinandergelegt worden sind. Mit oben auf der oberen Seite ist ein großes Rohr, was da befestigt ist. Da kann man Wasser reinfüllen von oben praktisch. Dann ist praktisch
diese. Soll ich das mal irgendwo festhalten? Oder?
Ja, geht schon.
Geht so?
Okay.
Ja.
Und da ist eben Wasser drin und außen, um diese
Stäbe.
Genau, sind außenrum sind praktisch Messingstäbe angebracht. So zwischen 8 und 15 cm. Im Kreis rum sind, glaube ich, um die 40 Stück. Und die sind dann auch pentatonisch gestimmt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, kann ich die eben auch, die Stäbe anspielen mit einem Geigenbogen. Und wenn ich dann dieses Waterphone bewege, bewegt sich das Wasser und verändert praktisch die Resonanzfläche.
Das heißt, also er kippt das jetzt,
genau,
das muss man dazu sagen, also genau. Angestrichen und dass diese Variation entsteht, da kippt man das Ding, weil dann das Wasser.
Es gibt dann eher so ein bisschen Walgesänge. Und dann kann man es natürlich auch noch mit den Fingern bespielen.
Das ist natürlich so ein Instrument, das sich ja ganz fantastisch für Performances eignet. Du hast es ja vorher erwähnt, dass du also Performances machst. Vielleicht das noch so ein bisschen zu diesem Thema Performance und Buto-Tanz, das auch mal so erwähnen. Nimm mal gerade zu solchen Sachen vielleicht ein paar Beispiele, was du mal in letzter Zeit so gemacht hast. Man muss ja nicht bis vor 20 Jahren zurückgehen, aber was waren so deine aktuellen Performances, die du gemacht hast?
Ja, aktuell.
Ja, oder relativ.
Ja, also gerade letzte Woche in Ravensburg, am Mittwoch war eine Ausstellung. Ravensburg ist eine Papierstadt, da gab es eine große Ausstellung. Da haben Künstler praktisch mit Papier Kunstwerke kreiert und ich habe praktisch diese Ausstellung eröffnet mit einer Papierperformance. Und die Idee war praktisch nur mit Papier praktisch Klänge, Musik zu machen und da habe ich dann halt alle möglichen Papiere mir zusammengesucht, Papierrollen, auch Röhren und so. Und habe dann versucht, praktisch aus diesem ganzen Papierberg, den ich schön ausgebreitet habe, eine Performance zu machen mit Papierbögen über dem Boden laufen, dass sie so raschelt, zerreißen. Oder auch dann mit den Röhren dann so ein bisschen trommeln. Oder dann aus einer Röhre kann man auch wunderbar Didgeridoo spielen, solche Sachen. Also es gibt dann oft so Anfragen für eine Performance und je nach Thema versuche ich halt dann da drauf einzugehen. Also ganz verschieden auch, je nach Thema auch. Und als nächstes bereite ich jetzt gerade für die Kunst nach den Isni was vor. Das ist in der Kapelle. Da steht eine Metallskulptur von einer israelischen Künstlerin. Und da gilt es dann praktisch auch, dieses Kunstwerk praktisch mit Klängen zu bespielen, also mit Licht und mit Klängen auch. Da werde ich mit Wasser arbeiten, also Wasser mag ich sowieso sehr gern. Ich habe so verschiedene Installationen in mir gebaut, wo einfach Wasser tropft. Oder Wasser sprudelt oder je nachdem und auch Wasser drüber läuft oder auch teilweise Verbindung mit Steinen, mit Sand, also Naturklänge und dazu dann auch die akustischen Instrumente und dann auch diese Skulptur mit Licht zu bespielen. Also ich habe zum Beispiel ein Didgeridoo, habe vorne ein sehr starkes Licht dran und bewegt es praktisch, während ich spiele, kann ich dieses Didgeridoo bewegen und dieser Lichtkegel wirft einfach dann Schatten, also dass man einfach dann so Klang und Licht so ein bisschen ineinander verbindet. Und so versuche ich halt je nach Auftrag, je nach Herausforderung einfach dann so meine Performance zu entwickeln.
Mhm. Ja. Bevor ich dann auf deine Zusammenarbeit mit der Waldorfschule in Wangen komme, ist nur noch eine zusätzliche Frage, was mich einfach auch interessiert, weil ich da so mal so ein paar ganz interessante YouTube-Videos gesehen habe. Ein paar Worte zum Thema Buto.
Buto, genau. Buto ist praktisch eine recht junge Tanzform aus Japan. Die ist noch gar nicht so alt. 80 bis 100 Jahre alt ist die entstanden. Das ist eine ganz strenge, abstrakte Form des Ausdrucks. Man kennt es vielleicht, die sind meistens ganz weiß geschminkt, ganz körperlich. Und es passiert unglaublich viel mit Gefühl und also mit Mimik, mit Ausdruck. Also das innere Gefühl wirklich. Oder auch so Nöte, Ängste, Qualen, aber auch Freude. Also die ganze Palette von Emotionen einfach in eine ganz abstrakte Tanzform, Bewegungsform umzusetzen. Und dazu eignet sich eben auch die Shakuhachi-Musik oder auch metallische Klänge auch. Und es gibt dieses ganz strenge Buto. Mittlerweile gibt es auch verschiedene Formen, wo es dann auch schon ein bisschen Improvisationstanz geht oder Contact-Tanz oder so. Und da arbeite ich eben auch mit dem Buto-Tänzer zusammen, mit Falco Jahn. Und da entstehen dann auch je nach Idee auch diese Performances, teilweise auch mit Masken oder auch mit Licht und so. Und ja, es ist manchmal schon auch sehr bizarr, auch so, wenn man sich dann auch so Videos anguckt, gerade von japanischen Buto-Künstlern oder so. Das hat schon eine unglaubliche Wirkung, manchmal auch ein bisschen abschreckend, auch so ein bisschen spooky auch. Aber es hat eine sehr, sehr starke Wirkung auch so, dieser Ausdruckstanz.
Ja. Ja, und da eignet sich ja, das hast du ja gerade eben erzählt und ich habe das ja vorher so jetzt ein bisschen assoziiert, also als du das Buto angesprochen hast, mit dem, wie du die Shakuhachi beschrieben hast oder auch gespielt hast. Und du legst ja dann als Musiker auch sehr, sehr viel Gefühl da rein. Du kannst also diese, sagen wir, Ängste, Freude, das gelingt dir, denke ich, ja, gut, genau. Das in die Shakuhachi da reinzulegen in ein Spiel.
Ja, also ich habe das auch hier in Ulm gelernt. Von 2002 bis 2005 habe ich hier am Einsteinhaus eine Tanztheater-Performance-Gruppe jedes Jahr begleitet. Praktisch, die haben mit Stücken gearbeitet, ich habe die Musik dazu gemacht und da habe ich unglaublich viel gelernt. Also in diese 4 Jahre hier in Ulm, wir haben das dann hier auch immer aufgeführt im alten Theater oder auch in der Donau unten. Und so kam ich praktisch dann auf die Verbindung Tanz und Musik. Also das war wirklich so auch so ein Türöffner für mich, so diese Verbindung auch. Und was mir halt Spaß macht, praktisch die Interaktion zwischen Tänzer und Musiker. Also jetzt wirklich, dass man sich gegenseitig befruchtet und nicht jetzt so, ich spiele mein Ding runter und der macht jetzt das oder der macht das und ich spiele irgendwie begleitet, sondern ich mag das im Augenblick auf die Bewegungen einzugehen, also die Interaktion im Hier und Jetzt. Das ist so das Spannende dran.
Ja. Was ich jetzt ganz interessant finde, die zweite CD, die du mitgebracht hast, die ist mit der Waldorfschule in Wangen entstanden. Das habe ich ja vorher so ganz kurz mal erwähnt. Und das ist auch eine faszinierende Sache, mal mit jungen Leuten, mit Eltern, mit Lehrern, auch mit dem, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich auch mit dem Gebäude selbst zu arbeiten. Genau. Und ich denke, wir hören mal kurz rein oder willst du erst was sagen?
Genau, ganz kurz vielleicht. Also ich war selber auf der Schule. Mittlerweile sind meine Kinder auf der Schule. Wir hatten das 40-jährige Jubiläum. Ich habe 2 Jahre lang aufgenommen. Schüler, Eltern, Lehrer, Kinder, ganz verschieden, da sind 24 Stücke drauf, von Gedichten über Musik, über Klangexperimente. Und das Tolle daran ist, also damals hatte ich mit meinem Musiklehrer nicht so das gute Verhältnis. Mittlerweile haben wir ein gutes Verhältnis, wir geben mittlerweile Konzerte zusammen. Und ein Stück ist eben da drauf, wo ich Didgeridoo spiele und er Oboe. Und das haben wir im Treppenhaus aufgenommen mit einer wunderbaren Akustik. Vielleicht können wir da kurz reinhören.
Thank you.
So klingt also ein Treppenhaus, wenn man darin Oboe und Didgeridoo spielt.
Ja, fantastische Akustik, das Treppenhaus in der Waldorfschule Wangen, ja.
Und was habt ihr da sonst noch gemacht? Also waren ja auch sicherlich jetzt noch andere Dinge dabei. Was haben die Schüler zum Beispiel gemacht?
Ja, ich habe einfach verschiedene Chorlieder ausgesucht, also teilweise auch die Morgensprüche, sind in die Klassen rein oder Flötenstücke. In der Waldorfschule wird ja viel auch geflötet. Rhythmiksachen haben wir aufgenommen. Wir haben den Chor aufgenommen im Treppenhaus. Ich habe sogar geschafft, das Lehrerkollegium dazu zu bringen, dass die singen im Lehrerzimmer. Also auch ganz großartig.
Das ist eine Leistung.
Ja, ja, früher wurde ich da oft auch, hatte ich nicht so einfach mit den Lehrern. Und dann war es gut, nach 20 Jahren die 60 Lehrer zu delegieren. Ja. Jetzt singt mal.
Warum hast du mich einfach gehabt? Du bist doch so ein netter Mensch.
Ja, also damals war es schon so. Wir waren damals so in der Waldorfschule, 87, die ersten Punks, Gruftis so.
Ah.
Und das war für die Anthroposophen teilweise nicht ganz einfach, diese schwarzen Gestalten. Und dann ist halt auch so, ich meine, es gibt in jeder Schule gute und nicht so gute Lehrer. Man kann da Glück und Pech haben, egal ob Waldorfschule oder Staatsschule. Und manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass nicht jeder Lehrer erkannt hat, so wo meine Qualitäten liegen und so da. Und das musste ich mir dann erst nach und nach erarbeiten, auch so dieses künstlerische, musikalische und so. Also es war nicht immer alles einfach,
ja, klar.
Aber trotzdem profitiere ich unglaublich davon, also von diesen ganzen musischen, kreativen Fächern in der Waldorfschule.
Und das war dann auch für dich den Anlass zu sagen, okay, 40 Jahre.
Genau, jetzt mache ich dieses Klangprojekt. Das war meine Idee, ich wollte das machen, das hat die Schule auch finanziert und es kam auch wunderbar an. Wir hatten ein schönes Konzert, Eröffnungskonzert mit der CD. Doch, ist eine gute Sache, also hat wirklich Spaß gemacht.
Jetzt haben wir noch eine CD eingelegt und zwar habe ich mir da den Titel aufgeschrieben, weil ich habe jetzt gerade so mal auf die Uhr geguckt, allzu viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ich glaube, das ist dir doch ganz wichtig, Kugelhausmusik und Limpe Fuchs ist die Künstlerin. Wenn du dann was dazu sagst.
Ja, die fantastische Limpe Fuchs. Ich habe von der schon immer wieder auch gehört, so dass sie eben auch eine Klang-Performance-Künstlerin ist. Und ich habe die dann, ich glaube, 2010 oder so auf dem Klangbad-Festival in Scheer mal live gesehen. Dieses tolle Festival, was es leider nicht mehr gibt.
Scheer, wo ist das?
Das ist in der Donau. Da.
Ach, bei Sigmaringen,
genau,
Scheer ist
genau,
das. Ah, ja, das kenne ich, das kenne ich. Scheer kenne ich, aber das Festival nicht.
Genau, das hat Johann Sachem-Irmler von Faust initiiert damals. Und die Limpe hat einfach unglaubliche, tolle Instrumente, auch selber gebaute Klanginstallationen. Und ich habe sie nach dem Konzert einfach angequatscht und habe ihr gesagt, dass ich das toll fand. Und dann habe ich ihr auch ein bisschen Sounds von mir gegeben. Und dann haben wir einfach mal spontan uns getroffen und haben ein Konzert gemacht. Und die ist mittlerweile, ich glaube, Mitte 70, hat immer noch eine unglaubliche Energie, reist immer noch rum, alleine mit ihrem Auto, macht ihre Klangperformances, immer wieder spielen wir noch zusammen. Und die hat so eine ganz unkonventionelle Art, an Musik ranzugehen. Also das geht wirklich schon ja, also weg von den alltäglichen Klangstrukturen, Formen auch so, sondern die bricht immer wieder aus, rennt von den vielen Instrumenten und variiert und ist einfach im Augenblick einfach da und die hat eine so eine Präsenz und Energie auf der Bühne. Also ich habe von ihr viel gelernt und es ist immer auch ganz toll, die Konzerte mit ihr, auch wenn sie Solo-Sachen macht. Und es ist schon auch gewöhnungsbedürftig, gerade so diese experimentelle neue Musik auch. Aber wenn man das live irgendwie macht und hört, das ist, ja, es ist fantastisch. Also, das ist, wenn wir jetzt mal kurz reinhören, ist in einem Live, von einem Live-Konzert praktisch eine Aufnahme, ja. Thank you.
Also das war jetzt so Live-Aufnahme mit Limpe Fuchs.
Genau, also das ist dann schon
eine Klangkünstlerin, Performerin. Ja, jetzt gibt es für mich eine wichtige Frage, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, oh, das ist diese Shakuhachi, die hat sich so super toll angehört. Kann man das beim Fietz lernen?
Genau, also ich unterrichte das auch. Ich gebe Basisunterricht praktisch so. Man lernt das Instrument kennen, man so die Anblastechnik, man lernt ein bisschen die japanische Notenschrift kennen und auch so diese Bewegungen auch, die es braucht einfach, dass es einfach so diese japanische Spieltechnik, dass es dann auch sich so anhört. Und ja, ich habe Schüler, die kommen regelmäßig, es gibt Schüler, die kommen nicht so regelmäßig, manche kommen jede Woche, manche kommen nur alle paar Monate. Manche wollen den japanischen Weg gehen, manche benutzen aber auch die Flöte nur für sich in der Meditation, einfach zum Spielen, also pentatonisch, ohne jetzt das Japanische. Das ist einfach ein ganz verschiedener Ansatz. Man kann es bei mir, genau, unterrichten. Es gibt auch wenige Shakuhachi-Meister in Deutschland. Also ich habe selber bei einem Shakuhachi-Meister gelernt, 8 Jahre lang. Wenn man dann wirklich darauf einsteigen will und tiefer das vertiefen möchte. Aber so Basisarbeit kann man bei mir lernen. Es gibt auch verschiedene Shakuhachi-Festivals in Deutschland oder auch in Europa. Da gibt es schon Möglichkeiten, das zu lernen.
Ja. Vielleicht sagst du nochmal, wie man zu dir Kontakt aufnehmen kann. Und du wohnst zwischen Isny und Wangen. Einfach nur so ein paar Dinge, wenn jetzt die Leute sagen, okay, man kann es lernen. Wie nimmt man Kontakt zu dir auf?
Ja, am besten über die Website parafietz.com. parafietz.com oder sonst einfach googeln. Irgendwie, wer mich finden will, findet mich. Und ja, ich gebe eben auch Workshops an Schulen, mache Klangkurse mit Kindern. Mir ist halt wichtig so, dass dieses Hören an sich doch immer weniger auch geschult wird oder immer zu kurz kommt. Gebe ich Workshops an Schulen mit Kindern oder Jugendlichen, in Verbindung auch ein bisschen mit Rhythmus, Stockkampf, Stocktechnik-Sachen. Hörmeditationen oder auch so Klangexperimente. Ich mache Workshops am Theater mit Kindern, so Theater, Klang, Geräusche, Sachen so. Ja, das ist so ein bisschen auch so mein Auftrag, meine Mission, so dieses wieder mehr ans Hören zu kommen, in sich reinzuhören, auf die Geräusche, auf die schöne Musik zu hören, weg von diesem ständig gucken, 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 sondern ja, das Ohr wieder mehr so in den Mittelpunkt stellen. Das ist so mein Auftrag und auch die Musik, die ich mache, ist ja jenseits von Mainstream. Ich bin auch kein Musiker, also ich kann keine Noten lesen, ich habe keine Ahnung von Rhythmik, ich habe keine Ahnung von Harmonielehre, mache aber seit 20 Jahren Musik aus dem Bauch heraus. Und ich gehe andere Wege, aber es ist spannend und es fruchtet.
Den Weg der Shakuhachi so
zum Beispiel auch, ja.
Ja, Fietz, das war ganz super interessant mit dir. Also man könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde, noch zwei machen. Das Schöne ist ja, ich kann nachher noch mit ihm quatschen. Ich hoffe, dass er nicht gleich weg muss.
Nein.
Und also ich wünsche dir weiterhin viel Freude mit der Musik, viel Erfolg natürlich auch. Und danke erstmal, dass du da warst. Und zum Schluss hört man natürlich nochmal ein Stück von dir, wenn du nochmal das ansagst und noch eine andere CD.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte. Und ich komme gerne mal wieder, wer weiß. Weil wenn ich in Ulm bin, kann man es ja auch irgendwie auch durchsagen. Ich bin öfters in Ulm. Wir hören jetzt noch ein Stück aus der Para-Akasha-Meditation, die ich zusammen mit dem Tabla-Spieler Jörg Holik gemacht habe. Das ist so eine Meditations-CD in 5 verschiedenen Phasen, die ruhig anfängt, rhythmisch wird und wieder ruhiger wird. Und da hören wir jetzt noch in Titel Nummer 2 rein. Vielen Dank, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.